Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Unser Herr Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Gebet neu entdecken und Durchbrüche erleben. Ich freue mich, dass wir in dieses neue Jahr gehen und ich freue mich, weil mein Herz ist voll. Voller Erwartung und voller Freude. Warum? Weil wir zu einem Gott gehören, von dem Paulus im Römerbrief schreibt, ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Wer auch seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist ein Gott der Fülle, der uns zugewandt ist und ein Gott des Überflusses. Und er ist auch ein Gott des Bundes. In jedem Abendmahl hören wir den Satz, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und weil er ein Gott des Bundes ist, hält er alle seine Versprechen, alles, was er gesagt hat. So bekennt es auch der Psalmist im Psalm 33, 4. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Mein Herz ist auch voll in diesen Tagen, weil ich einige Erkenntnisse neu ergreifen durfte und kaum erwarten kann, sie mit euch zu teilen. Es handelt sich um nichts grundlegend Neues, aber vielleicht um einen neuen Blick auf Grundlegendes. Ja, nichts grundlegend Neues, aber vielleicht für den einen oder anderen ein neuer Blick. Und das Thema, schon gesagt, das uns die nächsten 21 Tage beschäftigen soll, ist Gebet. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Gebet. Aber Gebet ist auf jeden Fall ein Glaubensthema, das uns immer wieder beschäftigt und das uns immer wieder vielleicht auch in Fragen bringt. Und die große Frage ist einfach an dich im Moment, wie geht es dir mit deinem Gebetsleben? Bist du erfüllt? Erhört Gott deine Gebete? Ist dein Gebetsleben lebendig? Macht es Spaß oder ist es eine Pflicht, die Frust produziert? Vielleicht sagst du auch, ich bete fast nie und bin auch ganz glücklich damit. Wie auch immer. Ich möchte heute einfach einen Impuls geben, weitergeben, der uns dahin bringen kann, Gebet neu entdecken, neu zu entdecken und Freude, die Freude zu empfangen, diese Freiheit zu erleben, die das Gebet auch bringt. Und damit möchte ich drei Schlüssel nennen, auf der einen Seite und dann auch drei Anweisungen von Paulus aus einem konkreten Bibeltext. Der erste Schlüssel, um Gebet neu zu entdecken und Durchbrüche zu erleben, liegt für mich darin, dass wir erkennen, dass Gebet nicht dazu da ist, Gott von etwas zu überzeugen oder überzeugen zu müssen. Von Gutem zu überzeugen. Nun, es klingt völlig simpel, ja, so banal, aber es ist wahr. Gott ist schon überzeugt vom Guten. Er ist durch und durch gut. Er ist schon überzeugt davon, dass er dein Arzt ist. Er ist schon überzeugt davon, dass dein Chef dir nicht den Frieden rauben darf. Er ist schon überzeugt davon, dass er dein Versorger ist. Er ist schon überzeugt davon, dass Jesus den Sieg errungen hat auf Golgatha, auch für dein Leben. Er ist schon überzeugt davon, dass du jede Abhängigkeit überwinden kannst. Er ist schon überzeugt davon, dass er dich und mich liebt. Er ist schon überzeugt davon, dass dein Nachbar von ihm erfahren soll. Er ist schon überzeugt davon, dass wir als Gemeinde Salz und Licht sind. Wir müssen also Gott nicht von etwas überzeugen, wovon er schon überzeugt ist. Weder durch Intensität, noch durch viele Worte. So wie wir es gerade gehört haben. Ich lese es noch einmal aus Matthäus. Wenn ihr betet, sagt Jesus, dann sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Warum? Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Nun, wenn das Gebet nicht dazu dient, Gott von etwas zu überzeugen, worum geht es dann? Der erste Schlüssel, es geht darum, mein Herz in Einklang zu bringen mit dem Herzen und dem Willen Gottes. Es geht darum, eins zu werden mit dem Vater, wie Jesus mit dem Vater eins ist. Diese Einheit, in diese Einheit zu kommen. Und zwar von Herzen. Nicht nur im Kopf, sondern wirklich von Herzen. Das ist der erste Schlüssel, um Gebet neu zu entdecken. Die Währung des Reiches Gottes ist nicht Intensität und viele Worte und menschliche Überzeugungskraft, sondern Glauben. Der Himmel reagiert auf Glauben. Einfacher, nehmender Glaube, wie ein Kind Gottes zu beten. Wie werden wir Kinder Gottes? Durch einfachen, nehmenden Glauben. Annehmen, was er schenkt. Wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Durch einfachen, nehmenden Glauben. Wie wird uns vergeben? Durch Glauben, indem wir Gott glauben, dass er uns vergeben hat. Wie erleben wir Durchbrüche? Durch Glauben. Nicht durch Werke, nicht durch Anstrengungen, nicht durch alles Mögliche, nicht durch ein schlechtes Gewissen oder irgendwas, sondern indem wir glauben. Nicht Gebet ist der Fokus. Oh, mein Gebet! Sondern das Ziel ist der Vater, Jesus. Nicht ich muss Gott etwas bringen, sondern ich erlaube ihm, mich zu bewegen. Ich glaube, dass dieser Perspektivenwechsel für viele einen Durchbruch bringt. Für viele ein neues Aha-Erlebnis sein kann. Wow, ist das entspannend. Alle Religionen bemühen sich, Gott zu bemühen. Ja, es ist immer auch Gebet, es ist ein Werk, eine Pflicht. Aber Gebet im christlichen Sinne ist unser Herz eins zu machen mit dem Vater. Der Vater weiß, was wir bedürfen. Der zweite Schlüssel im Gebet ist für mich, aufzuhören, problemorientiert zu beten. Also der zweite Schlüssel, bete lösungsorientiert. Darum beginne ich immer mit Danken. Immer mit Danken. Mein Blick auf ihn zu richten. Warum? Weil das Problem für Gott kein Problem ist. Ist wirklich so. Für einen allmächtigen Gott ist ein Problem kein Problem. Der Himmel ist lösungsorientiert und Gott möchte mir die Augen dafür öffnen, wie er die Welt sieht. Und dann verlieren die Probleme ihre Macht. Oft ist es so, dass wir ein Problem haben und im Gebet darum drehen. Immer um dieses Gebet drehen. Anstatt Gott zu danken, dass er schon eine Lösung bereithält. Dass er schon sich darum kümmert. Er weiß doch, was wir brauchen. Und er will es uns geben. Der dritte Schlüssel hängt auch damit zusammen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, was uns von Gott bereits geschenkt ist. Was wir also schon sozusagen im Gepäck haben, durch den Glauben, durch das, was Jesus am Kreuz für uns vollbracht hat. Das ist ganz wichtig für Durchbrüche. Und dass wir unterscheiden, was sind die Dinge, die uns für die Zukunft vorausgesagt sind oder die Dinge, die uns eben schon gegeben sind. Warum? Wenn ich Gott um etwas bitte, was mir bereits gegeben ist, dann ist Bitten nicht das Richtige. Viele Christen bitten um Sieg für irgendetwas. Oh, Herr, gib mir den Sieg, gib mir, dass ich da überwinde. Aber im 1. Korintherbrief heißt es, Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt. Durch Jesus Christus. Er gibt und mit Jesus Christus gibt er uns den Sieg mit ins Gepäck. Wir dürfen lernen in vielfacher Weise, also anstatt zu bitten und zu beten und zu fragen, das sollen wir auch, in Anspruch zu nehmen und zu deklarieren und auch zu nehmen, zu danken. Wir dürfen Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Wenn Jesus sagt, deshalb sage ich euch, Markus 11, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Ein Mann, der diese Schlüssel in seinem Leben angewandt hat, ist Paulus. Paulus war fast die Hälfte seines christlichen Lebens in Gefängnissen unterwegs. Und er schreibt den Christen in Philippi aus dem Gefängnis, wie sie beten sollen. Nun, er hätte jammern können, er hätte klagen können, er hätte dies und jenes niedergeschlagen sein können. Aber er sagt oder schreibt Folgendes. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen Lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus bewahren. Was will Paulus für die Christen vor allem? Vor allem anderen, dass der Friede Gottes sie bewahrt. Was bedeutet der Friede Gottes? Inmitten der Umstände trotzdem voller Ruhe und Frieden zu sein. Inmitten der Umstände, auf Deutsch, die Umstände sind egal. Die sind, haben mit dem Frieden eigentlich nichts zu tun. Das ist eine göttliche Gelassenheit, die Paulus für die Christen, für uns will. Der erste Schlüssel also sozusagen, Gebet bedeutet, dass ich mein Herz in Einklang mit Gottes Herzen bringe. Unabhängig von dem, was draußen ist, erst zuerst zu kommen, zu sagen, Herr, danke, du bist da, was möchtest du? Was ist dein Wille? Was ist dein Herz jetzt? Wenn wir das tun, dann regiert uns der Frieden. Und wie passiert das? Indem wir drei Anweisungen etablieren, die Paulus hier in diesem Text uns sagt. Ganz leicht in der Theorie, ja, ganz leicht anzuhören und trotzdem schwierig immer wieder umzusetzen. Aber der Heilige Geist hilft uns Christen dabei. Wir sind nicht allein. Gott will, dass wir verstehen. Gott will, dass wir leben mit all dem, was er uns gegeben hat. Also erstens, sorge dich um nichts. Das ist vielleicht das schwerste Gebot, ja, schwerer als jedes der 10 Gebote. Du sollst dich nicht sorgen. Das hat Jesus auch schon in der Bergpredigt gesagt. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen in meinem Leben. Ich möchte Gottes Wort nicht mehr in Frage stellen. Nur weil ich etwas nicht kann oder nicht ergreife, noch nicht mir angeeignet habe, will ich nicht das Wort Gottes in Frage stellen, sondern ich will mich in Frage stellen. Ja, nicht die Fakten in meinem Leben, wie das aussieht, sondern die Wahrheit Gottes bekennen und glauben und diesem Gebot gehorchen. So viel Energie verschwenden wir doch damit, wenn wir zurückschauen. Und es passiert immer wieder, bedauerlich, was da passiert ist, sei es gerade gestern oder heute Morgen oder vor Jahren. Wir schauen zurück und bedauern und machen uns Sorgen. Oder wir schauen nach vorne und sagen, wie wird dieses Jahr werden? Und wir merken gar nicht, wie uns das Leben aus dem, wie ausgesaugt werden. Es macht uns gefangen in der Gegenwart. Und es hat noch nie etwas verändert. Jemand sagte mal, das ist wie im Schaukelstuhl. Ja? Viel Bewegung, aber kein Fortschritt. Sorgen helfen nicht. Das Problem, es erinnert an den zweiten Schlüssel, ja, wir fokussieren auf die Ängste, wir fokussieren auf die Sorgen und sind problemorientiert und vergessen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der schon weiß, was wir brauchen und der da ist. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, gehört uns. Wenn wir uns auf die Sorge und die Angst konzentrieren, dann sind wir kontrolliert von der sündigen Natur, ja. Aber wenn wir Christen sind, dann regiert uns der Geist Gottes. Und es ist die Wahrheit Gottes. Natürlich fallen wir immer wieder zurück. Wir fallen in alte Gewohnheiten und so weiter. Aber darauf dürfen wir uns nicht mehr, sollen wir uns nicht mehr konzentrieren und fokussieren, sondern auf das, was uns in der neuen Geburt geschenkt ist. Unseren Fokus auf Jesus richten. Wie? Durch Gebet und Fasten in der richtigen Haltung. Einfacher Glaube an Jesus. Ihm einfach mehr Raum geben, unser Herz überzeugen von der Wahrheit des Wortes Gottes. Jesus im Fokus, was er für uns getan hat. Das ist das Gebet des neuen Bundes, dass der Vater schon weiß, was wir brauchen. Nicht Intensität, nicht viele Worte, einfacher Glaube. Zweitens sagt Paulus, betet für alles. Betet in allen Dingen, in allen Umständen. Ja, Corona, persönliche Krise, betet in allem. Also betet für das Wichtige und für das Unwichtige. Also wenn Dinge wichtig genug sind, dass wir uns darüber Sorgen machen, dann sind sie immer auch wichtig genug, dass wir darüber beten. Und Petrus ermahnt uns dazu im 1. Petrus 5, alle eure Sorge werft auf ihn. Ja, werft auf ihn. Und wenn wir nicht werfen, dann müssen wir sie selber tragen. Also werfen wir alles auf ihn, weil der Vater alles trägt. Nun, für was sollen wir beten? Manchmal geht es mir so, wenn ich in meine Gebetszeit gehe, dann sind meine Gedanken irgendwo. Und ich habe gelernt und lerne immer noch, dass ich einfach auch diese Gedanken zu Gebeten mache. Ja, früher habe ich immer versucht, ich will darin nicht denken, ich will an das nicht denken, sondern es einfach zu Gebet zu machen, mit dem Vater darüber zu reden, es auszutauschen, wie man auch in der Ehe, in der Freundschaft miteinander redet und sich einfach was von der Seele redet. Wir dürfen für alles beten und Gott hinhalten, wie befreiend. Aber ich möchte auch, wenn wir heute in die 21 Tage des Gebets gehen, fragen, für welche Menschen können wir denn beten? Ja, wir drehen ja nicht immer nur um uns selber, sondern wir wollen ja auch uns mit dem Herzen Gottes eins machen und deswegen anhand der 5 Menschengruppen, für die wir beten können, täglich oder im Wechsel. Da ist erstmal der Daumen. Der Daumen ist unserem Herzen am nächsten. Der Daumen steht also für die Menschen, die uns nahestehen, die wir lieben in besonderer Weise, unsere Familie, vielleicht Geschwister aus der Gemeinde, Verwandte, Menschen, die uns nahestehen. Der Zeigefinger deutet die Richtung an. Ja, das sind die Leiter, das sind Verantwortliche. Leiter in den Gemeinden, Leiter in der Politik, ja, das Kabinett, unsere Kanzlerin, für diese Menschen zu beten. Sie, ja, wie Paulus auch sagt im 1. Timotheus, wir sollen beten für alle Menschen. Der Mittelfinger steht für die Menschen, die uns schwer, ja, manchmal schwer reingehen oder mit denen wir Mühe haben. Ja, hat hier keiner wahrscheinlich. Aber es gibt manchmal Menschen, mit denen haben wir Mühe und die wollen wir am liebsten irgendwie, wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Beten. Sie segnen. Wie wir beten, komme ich gleich noch dazu. Der Ringfinger, der schwächste Finger in der Hand, gilt für die Menschen oder steht für die Menschen, die besondere Hilfe brauchen. Verfolgte Christen, Menschen in Armut, Menschen, die einfach Hilfe brauchen, Obdachlose, Menschen, die auf der Flucht sind. Und der kleine Finger steht für unser eigenes Leben. Auch wir, für uns dürfen und sollen wir beten. Empfangend beten, dankend beten für unser Leben. Und die Frage ist, wie bete ich für Menschen? Wie können wir für sie beten? Da gibt es sicher vielerlei Weise, viele Möglichkeiten. Das Neue Testament ist auch voll davon. Ich möchte einfach 3 Dinge nennen. Erstens, für ihr Herz. Beten für ihr Herz. Im Epheser Kapitel 3 ist eine schöne Stelle da drin. Übrigens, ich habe ein PDF erstellt und dieses PDF wird auf die Webseite gestellt, wenn man nochmal nachstudieren möchte, Bibelstellen nachlesen möchte. Zu dieser Predigt kann man das tun. Also Herr, berühre ihr Herz. Ja, füll ihr Herz mit deiner Erkenntnis, mit deiner Liebe, dass der Mensch, für den ich bete, erkennt, wozu er von dir berufen ist und was du ihm geschenkt hast. Ich bete für Liebe, für Kraft, für Freude, für ein weites Herz. Dann für Weisheit und Erkenntnis. Ja, dass er uns gebe, betet Paulus, den Geist der Weisheit und der Erkenntnis. Dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von Gott berufen sind. Weisheit, Erkenntnis für Entscheidungen, dass Gott sie lenkt, ihr Herz lenkt und sie gute Entscheidungen treffen. Und dann für Versorgung, für Überfluss, ja, zu danken für diese Menschen. Danke, dass du sie überreich versorgst. Danke, dass du ihnen hilfst, ihr Arzt bist, ihr Versorger bist, dass du das einfach tust für diese Menschen. Einfach ein paar Anregungen, wie wir beten können. Und die dritte Anweisung, die Paulus sagt, ist schließlich Danke sagen. Erinnert uns an den dritten Schlüssel. In allem ist wichtig, immer mit einem Herzen der Dankbarkeit vor Gott zu kommen. Immer Danke sagen. Danke, danke, danke. Alles, ja genau, Petrus schreibt, faszinierend, wenn man das nur mal auf der Zunge zergehen lässt und darüber nachdenkt. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Das heißt, alles, was wir zum Leben brauchen und für unser geistliches Leben brauchen, hat uns Gott geschenkt. Also wir haben immer Grund zur Dankbarkeit, egal in welcher Situation wir sind. Und das sollen wir tun, damit wir diesen Überfluss kultivieren, damit wir kultivieren diese Haltung, dass wir nicht fokussiert sind auf Probleme, sondern auf Gott und auf seine Möglichkeiten. Viele Menschen sagen, ja, wie ist denn der Wille Gottes? Was soll ich denn tun? Was hat denn Gott mit mir vor? Was will er denn, dass ich tue? Paulus schreibt im 1. Thessalonicher, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit. Mach dir eine Dankesliste. Einmal, ich habe es gemacht, so vor dem neuen Jahr, mir einfach gesagt, 100 Dinge schreibe ich auf. Ich setze mich jetzt einfach mal eine halbe Stunde hin und danke. Und es ändert einfach unsere Perspektive. Ich fasse zusammen. 3 Schlüssel. Gebet ist, mein Herz in Einklang mit dem Willen und dem Herzen Gottes zu bringen. Gebet ist lösungsorientiert. Wir schauen auf Jesus, nicht auf das Problem. Und wir lernen, was uns von Gott bereits geschenkt ist, auch zu empfangen in einfachem Glauben. 3 Anweisungen, wir sorgen um nichts. Ja, ist eine Entscheidung, die du heute treffen musst, wenn du willst, kannst. Ich entscheide mich. Wir sorgen uns natürlich, ja, und die kommen ja uns zugeflogen. Aber wir können uns immer entscheiden, ob wir im Schaukelstuhl sitzen bleiben oder ob wir raustreten und sagen, nein, ich sorge um nichts, ich bringe alles vor Gott. Und seid dankbar, immer dankbar. Ich höre gerade ein schönes Hörbuch und zwar heißt es The Ruthless Elimination of Hurry, die rücksichtslose Zerstörung der Hetze oder Eile. Und der Autor wiederholt eine Beschreibung des christlichen Lebens eines anderen Schriftstellers, Dallas Willard heißt der, den ich auch sehr liebe. Und ich sage es in einigen eigenen Worten, wenn wir die Freiheit des Lebens Jesu erleben wollen, dann nützt es nichts, auf das Ergebnis seines Lebens zu sehen, sondern wir müssen die Kosten überschlagen und uns seinen Lebensstil aneignen. Es gibt keine Ausreden und es gibt auch keine Abkürzungen. Im Vergleich sind wir Christen oftmals so, ja, es gibt ja Menschen, die schauen auf jemanden, boah, der ist der durchtrainierte Body, hey, boah, ist der schlank oder ist sie schlank und boah, wie macht die das? Und dann sind wir irgendwie, sagen wir, oh, so will ich auch sein. Und dann studieren wir, was machen die eigentlich dafür? Und dann denken wir, oh nee. Also die Kosten, die will ich nicht. Also so leben, diesen Lebensstil mir aneignen, nee, das passt mir nicht ins Leben. Und so ist es mit unserem christlichen Leben auch. Nachfolge heißt, wir imitieren den Lebensstil Jesu Christi. Und das uns mal vor Augen zu halten, was heißt es in meinem Leben? Und Jesus lebte einen Lebensstil des Gebets. Noch früh am Morgen, heißt es, stand er auf und ging an eine einsame Stätte und betete dort. Er brauchte das offensichtlich, der Sohn Gottes. Und wenn wir, das ist eine Einladung, die Gott uns macht, wenn wir dieses Leben der Fülle wollen, dann reicht es nicht, einfach uns danach zu sehnen, sondern wir müssen überlegen, welche Schritte muss ich in meinen Alltag einbauen, dass ich dieses Leben lebe. Inmitten meines Lebens mit Kindern, kleinen Kindern, größeren Kindern, Arbeit, Stress und so weiter. Was sind die kleinen Punkte in meinem Leben, wo ich mehr wie Jesus werden will? Das ist Nachfolge Jesus. Also lasst uns mit den Jüngern sagen, Herr, lehre mich beten. Jetzt in diesen 21 Tagen. Schritte zu gehen. Wann soll mein Gebet stattfinden? Ja, wir müssen es einplanen. Wir müssen fragen, wann. Ich liebe es zu beten, wenn ich Fahrrad fahre oder laufe. Ja, und ich liebe diese Zeiten. Und ich glaube, wir brauchen alle Zeiten, wo wir sagen, oh, ich sehne mich danach. Ich freue mich schon wieder, wenn wir diese Zeit haben mit Gott, mit dem Vater, mit Jesus. Vielleicht merkst du auch, dass dir der allererste Schritt fehlt. Der Schritt, Jesus zum Meister deines Lebens zu machen. Zu sagen, Jesus, du bist Herr über meinem Leben. Ich will, nicht mehr mein Ego soll mich leiten, sondern du sollst mich leiten. Du willst umkehren von einem selbstzentrierten Leben zu einem Jesus-zentrierten Leben. Wir müssen uns einmal klar machen, wer der Herr im Haus ist. Und dann einen Lebensstil pflegen, wo er der Herr im Haus bleibt, wo er der Chef bleibt. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann lade ich dich heute dazu ein, dass du heute kommst und sagst, Herr, ich habe mein Leben so noch nicht gelebt. Ich bin vielleicht religiös, ja, ich bete vielleicht auch und ich, ja, du bist mir auch irgendwie wichtig, aber wenn ich ehrlich bin, auch nicht wichtiger vielleicht als andere Dinge. Aber ich will, dass du der Wichtigste wirst. Dann kannst du heute umkehren und in dem nächsten Lied, Herr, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin, dieses Lied zu deinem Gebet machen und sagen, Herr, ich will heute, dass du das Haus meines Lebens erfüllst. Und ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mich mit deinem Geist erfüllst, dass Gebet nicht mehr nur eine religiöse Übung ist, sondern ein wirklicher Ausfluss von Liebe und Gemeinschaft. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für die Einladung, die du aussprichst, Gebet neu zu entdecken und Durchbrüche zu erleben. Danke, dass du ein Gott der Durchbrüche bist. Und du weißt auch, wer Durchbrüche braucht. Blick auf Gesundheit, Blick auf Arbeit, Blick auf Erziehung, im Blick auf Ehe. Herr, du kennst jeden Lebensbereich. Und danke, dass du Versorger bist. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, dass du uns einfach nimmst und einen Schritt weiterführst, uns jedem Einzelnen zeigst, was sein nächster Schritt ist. Und für alle, die dich noch nicht angenommen haben als Herrn ihres Lebens, bitte ich dich jetzt, dass du dich offenbarst und dass sie diesen Schritt gehen. Herr, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich übergebe dir mein Leben. Ich kehre um zu dir. Mach mich neu. Ich will dir folgen. Ich will dir vertrauen. Von jetzt an. Amen. Wenn du diesen Schritt heute machst, dann bleib damit nicht allein, sondern sprich mich an, ruf mich an, schreib mich an. Ich denke, es ist wichtig, wenn wir Christen werden und diesen Weg der Nachfolge nicht allein zu bleiben, sondern wir brauchen Hilfe, Unterstützung. Die habe ich gebraucht und die haben alle gebraucht, die auf dem Weg sind. Amen.